Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Eigentlich ist die Zeit des Advents dazu gedacht, innezuhalten und zur Besinnung zu kommen. Darüber nachzudenken, wie die Welt gerade dasteht und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, damit mehr Frieden eintritt. Die Bundeswehr beispielsweise sehen viele als reine Kampftruppe an, als Streitkräfte zu Wasser, zu Lande und in der Luft, die nicht nur an Waffen übt, sondern diese auch benutzt, siehe die zahlreichen Auslandseinsätze, die es keineswegs gegeben hat, als sie vor 60 Jahren gegründet worden ist. Damals diente sie zur reinen Landesverteidigung. Etwas anderes war nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gar nicht vorstellbar. Das Ziel, den Frieden im eigenen Land zu erhalten. Spätestens seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts jedoch sichern deutsche Soldatinnen und Soldaten den Frieden an immer mehr Brennpunkten auf dem Globus. Einige werden jetzt gleich in unserer kleinen Miniatur, die unser Techniker Max Burbach angefertigt hat, aufgezählt. Und das sind, weiß Gott, noch lange nicht alle.
Seit 1990 hat sich das Einsatzspektrum unserer Bundeswehr massiv und sehr schnell weiterentwickelt.
Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, wo wir uns weltweit heute so befinden, welche Krisen und Konflikte wir aktuell auf der Tagesordnung haben?
Marokko, Algerien, Italien, Süditalien, Äthiopien, Namibia, Südflanke, Mittelmeer, Persischer Golf, Türkei, Iran, Anatolien, Irak, Kambodscha, Adria, Somalia, Mombasa in Kenia, Ruanda, Bosnien-Herzegowina.
Wir Soldatinnen und Soldaten sind die Letzten, die Interesse an Einsätzen haben.
Sie fallen oder wurden an Körper oder Seele schwer verwundet.
Wer aus sicherer Entfernung einen Lenkflugkörper ins Ziel steuert, kommt selbst nicht ums Leben.
Leo 2, der Transportpanzer Fuchs, Tornado-Jets, die Transall-U-Boote, das Gewehr G-36. Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionen steht in aller Regel die Kampf- und militärische Einsatzfähigkeit. Dabei soll die Bundeswehr vom Selbstverständnis her ein Garant des Friedens sein. Die Konzepte von der inneren Führung und dem Staatsbürger in Uniform sollen gerade sie tief in unserer Demokratie verankern. Die Bundeswehr als Friedensstifter, dieses Bild zieht sich durch die 3 Vorträge, die wir euch heute im Hörsaal präsentieren. Als erster spricht Brigadegeneral Volker Barth über Herausforderungen an Ausbildung und Erziehung. Eine ganze Reihe von Veranstaltern hat den Friedensethischen Studientag am 3.2.2015 möglich gemacht. Der Evangelische Kirchenkreis Koblenz, die Evangelische Militärseelsorge, die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und das Zentrum für innere Führung.
Wie sieht die Zukunft der Einsatzwirklichkeit von Soldatinnen und Soldaten aus? Und welche Herausforderungen geben sich daraus für Ausbildung und Erziehung bei der Bundeswehr? Diese Frage ist sicherlich nicht leicht zu beantworten, denn sie setzt eine gewisse Prognosefähigkeit voraus. Und wir wissen ja frei nach Mark Twain, dass Prognosen schwierig sind, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die Antwort auf diese Frage bedarf aber auch der Bereitschaft, aus Vergangenem und den dabei gemachten Erfahrungen zu lernen, die Erfahrungen auszuwerten, die Erkenntnisse in die Ausbildung, die uns befähigen soll, künftigen Herausforderungen zu entsprechen, umzusetzen. Und genau das machen wir in der Bundeswehr. Dazu sind wir aufgefordert. Und wir machen das, solange ich zurückdenken kann. Jede Übung, jeder Lehrgang, jeder Ausbildungsabschnitt, jeder Einsatz war mit dem Schreiben eines Erfahrungsberichts, mit Debriefings und so weiter verbunden. Jedes Mal wurde intensiv ausgewertet und geprüft, wo es Verbesserungspotenzial gibt, denn das Bessere ist der Feind des Guten. Ich weiß jetzt nicht, was Sie mir spontan sagen, wenn ich Sie frage, wie lange hat die Bundeswehr Einsatzerfahrung? Ich gebe Ihnen meine Antwort, nämlich seit 55 Jahren. Und da ist bzw. da war schon viel mehr an Einsatzregionen und Einsatzspektrum dabei, als so mancher spontan auf den ersten Reflex vermutet. Und alle diese Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, unzählige von Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren, egal auf welcher Funktion, egal auf welcher Ebene, spielen oder spielten dabei eine Rolle. Ich will jetzt im Anschluss als Impuls insgesamt 4 Unterfragen behandeln. Welche Regionen und welche Arten von Einsätzen haben wir bisher erlebt und welche können uns künftig erwarten? Wovon können Soldatinnen und Soldaten in Bezug auf Einsätze ausgehen? Was müssen Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen können? Und wie geht es weiter? Ich habe es ja schon gesagt, 55 Jahre Einsatzerfahrung. Warum? Weil die Bundeswehr seit 1960 im Einsatz im Ausland von Zeit zu Zeit schon gewesen ist. Damals noch im Rahmen der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe. Und seit 1990 dann hat sich das Einsatzspektrum unserer Bundeswehr massiv und sehr schnell weiterentwickelt und erweitert. Vor 1989 komme ich auf 6 wesentliche Auslandseinsätze. Und seither, seit der deutschen Einheit 1990, auf über 30 weitere in sehr unterschiedlichen Regionen dieser Welt. Die Anschlussmandate, die diese Einsätze teilweise zu folgen hatten, sind in diese doch relativ hohe Zahl noch gar nicht eingerichtet. Das Jahr 1990 war sicherlich in vielerlei Hinsicht eine Zäsur und seitdem ging es in Bezug auf die Bundeswehreinsätze Schlag auf Schlag. Sie werden sich sicherlich noch an die damaligen politischen Diskussionen und diesbezüglichen Berichterstattungen erinnern, sei es die Diskussion um unser Eingreifen auf dem Balkan 1999, Beginn 1998, im Rahmen einer humanitären Intervention, sei es die Frage, ob und wie wir uns in Afghanistan beteiligen. Ich erinnere an das Dr. Peter Struck-Zitat, Afghanistan hat er ja wie folgt belegt, deutsche Interessen werden auch am Hindukusch verteidigt. Sei es die Ablehnung des damaligen Bundeskanzlers Schröder, sich an der Koalition der Willigen gegen den Irak zu beteiligen, die er erstmals im Wahlkampf 2002 auf dem Marktplatz zu Goslar verkündete. Andere Mandate sind und waren weniger spektakulär, einschließlich des deutschen Engagements im Rahmen einer Beobachtermission in Georgien, manchmal auch bezeichnet gewesen als das vergessene Kontingent oder das vergessene Mandat. Tja, so ist es nun mal. Ich will die Regionen wenigstens mal nennen. Ich nenne nicht die Mandate. Marokko, Algerien, Italien, Süditalien, Äthiopien, Namibia, Südflanke, Mittelmeer, Persischer Golf, Türkei, Iran, Anatolien, Irak, Kambodscha, Adria, Somalia, Beledweyne, Mogadischu, wir erinnern uns vielleicht, Mombasa in Kenia, Ruanda, Bosnien-Herzegowina. Da will ich mal einen kurzen Einschub machen. Deutsche Beteiligung an der Operation Deliberate Force zum Schutz von UNPROFOR in Bosnien-Herzegowina, dann UNPF, dann IFOR, dann SFOR, abgelöst durch EUFOR-Operation Althea, beendet am 27.09.2012 durch das letztmalige Niederholen der deutschen Flagge im Camp Budimir. Damit fand nach 17 Jahren der bis dato längste Auslandseinsatz der Bundeswehr ein Ende. So kann sich das lesen. Dann Albanien, Kosovo-Krieg, Makedonien, Kuwait, Horn von Afrika, Aceh, Indonesien, Stichwort Tsunami-Hilfe. Und bei Georgien will ich dann auch noch mal einen Einschub machen, nämlich, das war die UN-Beobachtermission von 1994 bis 2009 und am 8.10.2001 starb als erster Soldat der Bundeswehr durch eine Kampfhandlung Oberstabsarzt Dieter Eising durch den Abschuss eines Hubschraubers mit Militärbeobachtern. Dann geht es weiter. Libanon, Mali, Westsahara. Ich nenne nicht die Mandate, nur Einsatzorte in einer ganz unterschiedlichen Qualität mit vielen oder wenigen Leuten, Hardcore oder Soft. Fazit, wir sind seit 1990 ständig gefordert. Seitdem steht die Bundeswehr in einem fortwährenden Spagat zwischen Auslandseinsätzen und Grundbetrieb und sie meistert diesen. Das geht nur, weil die Soldatinnen und Soldaten ständig bereit sind, die damit verbundenen Belastungen zu ertragen, teilweise zu einem hohen Preis. Sie fallen oder wurden an Körper oder Seele schwer verwundet. Auch bei denjenigen, die aus dem Einsatz äußerlich unversehrt zurückkehren, können sich bleibende Spuren zeigen. Sie kennen die Thematik PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen. Nicht von ungefähr hat die Bundeswehr einen PTBS-Beauftragten im Generalsrang eingerichtet. Und wir haben zahlreiche, auch durch teilweise schwere Verwundungen, stark körperliche Geschädigte, die wir in der Bundeswehr weiterhin einsetzen und verwenden. Und last not least haben wir eine Beauftragte für Hinterbliebene, ebenfalls auf der Ebene B6, also Brigadegeneral, aber als zivile Mitarbeiterin so nicht erkennbar. Auf den ersten Blick. Dieser weltweiten Einsatzfähigkeit und Einsatzwirklichkeit trägt die Bundeswehr in Bildung, Ausbildung und Erziehung umfassend Rechnung. Auch den zivilberuflichen und zivilgesellschaftlichen Notwendigkeiten stellen wir uns. Für die Bundeswehr sind fit für den Einsatz und fit für den Beruf zwei Seiten ein und derselben Medaille. Damit komme ich auf die zweite Frage: Wovon können Soldatinnen und Soldaten in Bezug auf Einsätze ausgehen? Von allem oder nichts. Oder anders ausgedrückt, nichts muss, aber alles kann möglich sein und werden. Man darf und kann nichts ausschließen. Unter dem Strich bleibt über, dass die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr alles an Einsatzgebieten erwarten kann, in Einsätzen niedriger, in Einsätzen mittlerer oder in Einsätzen höchster Intensität. Es gibt eigentlich keine Region und kein Szenario, die oder das wir aussparen können. Dort, wo die Politik mit anderen als militärischen Mitteln versagt, können wir als Soldatinnen und Soldaten mit kurzer oder längerer Warnzeit gefordert sein. Das kann vom Nordpol bis zum Südpol überall der Fall sein. Dann, wenn wir Einsätze wahrzunehmen haben, sind wir als Soldatinnen und Soldaten immer das letzte Mittel der Vernunft, hoffentlich. Und haben dann, hoffentlich, die jederzeitige Unterstützung derer, die uns entsenden. Denn wir suchen uns das, wo wir entsendet werden, ja nicht aus, sondern werden als Teil der Exekutive und wichtiges Mittel der Politik befohlen, das militärisch auszuführen, was andere politisch vertreten und verantworten und ohne militärische Mittel nicht lösen können. Wir handeln ja schließlich im Auftrag der Politik und nicht umgekehrt. Als Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz werden wir international gesehen in aller Regel nicht alleine stehen, sondern Seite an Seite mit Kameradinnen und Kameraden aus zahlreichen anderen Nationen dieser Welt. Wir werden in aller Regel auf der Grundlage eines Mandats der Vereinten Nationen, einer Beschlusslage der Europäischen Union, eines Beschlusses der Bundesregierung und einer Zustimmung durch den Deutschen Bundestag in Einsätze gehen. Und damit haben wir die Gewissheit, dass die Einsätze, in die wir geschickt werden, mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit umfassend legitimiert sind. Das ist wichtig. Und dazu hat Helmut Schmidt aus Anlass des öffentlichen Gelöbnisses vor dem Reichstag am 20. Juli 2008 den Rekrutinnen und Rekruten dort einiges gesagt. Und ich will das hier, auch wenn es etwas länger ist, einmal vorlesen. Ich zitiere: Wenn wir heutzutage, so sagt Helmut Schmidt, an militärischen Eingriffen in Afghanistan uns beteiligen, das war ja das Thema an der Zeit, dann geschieht es in Übereinstimmung mit unserem Grundgesetz, in Übereinstimmung mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und gemeinsam mit unseren Verbündeten. Man kann über solche Einsätze streiten, jedoch jeder Soldat und jeder Rekrut darf sich darauf verlassen, auch künftig werden Bundestag und Bundesregierung unsere Streitkräfte nur im Gehorsam gegen das Grundgesetz und nur im Gehorsam gegen das Völkerrecht einsetzen. Und dann sagt er weiter unten zu den Rekrutinnen und Rekruten dieser Rede: Aber ihr Rekrutinnen und Rekruten könnt euch darauf verlassen, dieser Staat wird euch nicht missbrauchen. Denn die Würde und das Recht des einzelnen Menschen sind das oberste Gebot. Nicht nur für die Regierenden, sondern für uns alle. Und das ist die wirklich ideelle Grundlage, auf die alle Soldatinnen und Soldaten vertrauen dürfen und vertrauen müssen. Und die wir bei Bedarf auch immer wieder abfordern müssen. Verantwortung ist alles. Unreflektiertes Handeln und Entscheidungen ohne Gewissen sind nichts. Nun komme ich zu der dritten Frage: Was müssen Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen können? Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und Einsatzregionen setzt voraus, dass Soldatinnen und Soldaten flexibel sind. Alles ist möglich. Und deshalb muss man in der Lage sein, grundsätzlich überall hinzugehen und dafür auch schnell zu reagieren. Man muss es aushalten, ins Ungewisse hinein zu agieren. Man muss es aushalten, dass die Gefahr immer dabei ist, mitfährt, jederzeit etwas Unvorhergesehenes passieren kann, man einem Attentat ebenso ausgesetzt sein kann, wie einer freundlich winkenden und einem wohlwollend gegenüber eingestellten Menschenmenge. Und dass das eine schnell und aus heiterem Himmel in das andere umschlagen kann. Soldatinnen und Soldaten müssen in den Einsätzen in der Lage sein, die gesamte Bandbreite des Verhaltens abzubilden. Das umfasst die Rolle des Vermittlers und Helfers genauso wie desjenigen, der auf einen schießt, als erster erschießt. Wichtig ist, dass alle Soldatinnen und Soldaten gut ausgebildet in den Einsatz gehen und dass sie in der Lage sind, diese große Bandbreite an Verhaltensweisen abzudecken. Sie lernen alle notwendigen militärischen, fachlichen und zwischenmenschlichen Verhaltensweisen. Sie lernen, im direkten Kampf zu überleben. Sie lernen Key-Leader-Engagement, Hearts and Minds Campaign, Effects-Based Operations, Comprehensive Approach, Counter-Insurgency oder was auch sonst noch so alles an Kenntnissen, Methoden und Verfahren der nationalen und internationalen militärischen, zivil-militärischen oder zivilen militärischen Zusammenarbeit benötigt wird. Und sie lernen wichtige elementarische Verhaltensmaßregeln wie interkulturelle Kompetenz und den Respekt vor dem Gastland, in dem sie eingesetzt werden. Soldatinnen und Soldaten müssen die gesamte Bandbreite möglicher Reaktionen kennen und anwenden können und ein undrückliches Gefühl entwickeln, um in einer konkreten Lage angemessen, verhältnismäßig und richtig zu handeln bzw. zu reagieren. Soldatinnen und Soldaten müssen große Extreme aushalten. Die Wahrnehmung hier zu Hause ist eine völlig andere als im Einsatzland. Die Realitäten in Afrika oder in Afghanistan sind von unserer vermeintlichen Fragezeichen-Wirklichkeit hier in Deutschland grundverschieden. Was hier wichtig erscheint, ist woanders völlig unwichtig. Was hier für Aufregung sorgt, interessiert im Einsatzland keinen Menschen. Und umgekehrt. Schießt man, wenn auf dem Balkan am serbisch-orthodoxen Erzengelkloster bei Prizren auf eine aufgebrachte, gewaltige muslimische Menschenmenge, die auf den Weltkulturerbe-Gebäudekomplex zuläuft, um ihn zu verwüsten? Oder lässt man es geschehen? Was liegt schwerer, zu schießen und einen breiten Volksaufstand zu riskieren oder stattdessen lieber die Mönche zu retten und die zerstörten Steine hinterher wieder aufzubauen? Und diese Entscheidung liegt nicht irgendwem in hohen Stäben, sondern dem, wenn es sein muss, strategischen Gefreiten vor Ort. Im Falle Prizren damals waren es Unteroffiziere. Und sie haben damals richtig, weil verhältnismäßig entschieden. Wie geht es weiter? Wir werden auch weiterhin die uns anbefohlenen Soldatinnen und Soldaten so gut wie möglich auf die Anforderungen, die sich stellen, vorzubereiten haben. Dies gilt für die Anforderungen im Einsatz genauso wie für die Anforderungen, die sich im täglichen Dienst hier in Deutschland im Grundbetrieb stellen. Wir werden unsere Soldatinnen und Soldaten auch weiterhin mit einem doppelten, sehr unterschiedlichen und dennoch zugleich komplementären Ziel ausbilden. Wir wollen die uns anbefohlenen Soldatinnen und Soldaten einerseits möglichst fit für den Einsatz machen, aber auf der anderen Seite auch möglichst fit für den Beruf. Beides ist wichtig. Denn bis zu 80% derer, die zu uns kommen, gehen wir wieder in den zivilen Markt zurück. Und da sollen ehemalige Soldatinnen und Soldaten möglichst konkurrenzfähig sein. Wir werden auch weiterhin auf das Ziel setzen müssen, aus Absolventen Persönlichkeiten heranzubilden, kriegsfeste, belastbare, wertegebundene Persönlichkeiten, die als Ergebnis eines kontinuierlichen Erziehungsprozesses als Soldatinnen und Soldaten einen klaren inneren Kompass haben und ihrem Gewissen folgen. Eindeutig ist, dass die kriegsfesten Soldatinnen und Soldaten, die zugleich als gefestigte Persönlichkeiten die Rolle des Helfers, Schützers, Vermittlers oder Beobachters übernehmen können müssen, zugleich immer Soldatinnen und Soldaten des Rechts sind und dass sie diese Rolle auch tatsächlich beherrschen, dass sie dem Ziel einer friedlicheren Welt mit einer gerechteren und solidarischen internationalen Ordnung dienen, dass sie dem Frieden verpflichtet sind und sich diesem verpflichtet fühlen. Dass sie Werkzeuge und Diener des Friedens auf der Grundlage unseres Grundgesetzes sind, das geschaffen wurde für das deutsche Volk im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Die Präambel unseres Grundgesetzes. Wenn dies das Ziel und die Grundlage des militärischen Handelns ist, und das ist es ja bei uns. Und wenn dies als Maßstab unseres Handelns in den Einsätzen tatsächlich praktiziert wird, und das soll es, dann sind unsere Soldatinnen und Soldaten auch als Robocops Friedensstifter. Und so soll es sein. Es ist also aus meiner Sicht nicht ein Entweder-Oder, sondern wenn es richtig läuft, dann kann es auch ein Sowohl als auch sein. Vielen Dank.
Brigadegeneral Volker Barth sprach in einem Kurzreferat über die Ausbildung in der deutschen Armee. Und nun der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Oberstleutnant André Wüstner. Er skizziert die vielfältigen Anforderungen, die von Politikern wie der Bevölkerung immer wieder erhoben werden. Soldaten der Zukunft, die Problemlöser für alle Fälle?
Nun, beim Thema Soldat der Zukunft, Problemlöser für alle Fälle, könnten wir uns jetzt mindestens 8 Minuten über das Wort Zukunft und wiederum 8 Minuten im Detail über das Wort Problemlöser erstmal auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz will ich es entgegen aller Erwartungen sein lassen. Warum? Zukunft. Was ist Zukunft? Was ist vorhersehbar? Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, wo wir uns weltweit heute so befinden? Welche Krisen und Konflikte wir aktuell auf der Tagesordnung haben? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Minister de Maizière, und es ist ja noch nicht lange her, verkündet hat, dass diese Reform der Bundeswehr demografiefest, nachhaltig finanziert und vor allem sicherheitspolitisch abgeleitet ist. Und da hatte noch keiner eine Ahnung, was sich mit Bezug auf ISIS so alles verändert. Oder Stichwort Ukraine, Russland. Und deswegen ist es nur gut, dass man eben nicht an Ursprungspositionen festhält, sondern eben auch politisch darauf eingeht, dass sich Dinge verändern und deshalb sich eine internationale Sicherheitsarchitektur auch anpassen muss. Zentrales Thema ist das Bröckeln der internationalen oder globalen Sicherheitsarchitektur. Und natürlich geht es darum, was Europäer, was Deutschland dahingehend tut, zu tun, beabsichtigt. Und nun wissen wir zumindest seit letztem Jahr, und es wird ja auch seitens einer Bundesregierung immer wieder verdeutlicht, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen will und muss. Klar, im Sinne des vernetzten Ansatzes, der auch im Weißbuch von 2006 beschrieben ist. Also diplomatisch, mit Blick auf Entwicklungshilfe und ja, auch mit Blick auf das Militär. Und allein schon beim Militär kann man vielschichtig diskutieren über, wie verstehen wir den Einsatz von Militär, von Gewalt an sich, wenn wir darüber sprechen, dass vielleicht organisationssoziologisch es ja im Kern darum ginge und mit Masse noch geht, koordiniert, organisiert Gewalt anzuwenden, natürlich im Geiste des Völkerrechts etc. pp. Warum sage ich im Geiste? Weil insbesondere mit Bezug zum Mandat für den Nordirak natürlich Verfassungskonformität etc. pp. Enorm diskutiert wurde. Nun, wenn es aber darum geht, wie gesagt, vom Militär zu sprechen, diskutieren wir schon innerhalb der Gesellschaft, inwieweit wir Militär als Ultima Ratio eben schon als letztes oder äußeres Mittel verstehen und was bedeutet das? Und alleine in diesem Zusammenhang wird deutlich, ja, wie schwer es ist, den Gesamtrahmen von Einsätzen zu beschreiben, von der Notwendigkeit des Einsatzes von Militärs zu reden. Und es ist gut, dass wir bei derartigen wie auch bei anderen Veranstaltungen darüber reden. Nun, es wird nicht weniger und wir sind uns sicher, dass Deutschland nach wie vor seinen Beitrag leisten muss in einem Bündnis. Gerade auf Veranstaltungen sagt man mir dann oft, ja, Herr Wüstner, also das ist doch nicht schön und wie überhaupt, die Soldaten, die wollen doch da einfach immer nur in Einsätzen, so wie es zu Beginn der Diskussion um Waffenlieferung für den Nordirak oft hieß, zumindest medial und auch in Berlin, das Militär hat nur ein Interesse, sich ein neues Afghanistan zu schaffen. Und ich kann nur immer wieder sagen und sage es auch hier, wir Soldatinnen und Soldaten sind die Letzten, die Interesse an Einsätzen haben. Warum? Wir sind nicht nur als erstes betroffen, sondern manchmal auch zuerst getroffen. Und deswegen finde ich diese Unterstellung, die man immer wieder hört in verschiedenen Kreisen, einfach eine Farce. Nun, wie auch immer, die Dinge werden sich weiter verändern und Deutschland wird seinen Beitrag leisten und alle in der Bundeswehr und Gott sei Dank beschäftigt sich die Masse mit Sicherheitspolitik im Gegenzug zu vielen anderen Teilen der Gesellschaft. Vielen in der Bundeswehr ist klar, dass Deutschland agieren wird. Nun, was heißt das für den einzelnen Soldaten? Stichwort Problemlöser. Was sind so die Anforderungen an den einzelnen Soldaten? Ich meine, darüber kann man lange diskutieren. General Barth ging zu Recht auf die gesamte Bandbreite des Soldatenberufes ein, die wir auch in den letzten Jahren immer wieder betonten, wenn es darum geht, retten, schützen, bergen, kämpfen, vermitteln. Also das gesamte Fähigkeitsspektrum. Und wir sind uns auch sicher, dass nach wie vor auch zukünftig das gesamte Fähigkeitsspektrum vom einzelnen Soldaten abgerufen werden können muss. Und beim Kämpfen, ja, da geht es eben auch darum, zu töten oder getötet zu werden. Mit all den Dingen, die oft unschön sind und mit all den Nachwirkungen, die auch General Barth beschrieben hatte. Ändert sich da etwas für das Berufsbild an sich? Nach unserer Auffassung nein. Nach Auffassung mancher ja. Natürlich, seit Gründung der Bundeswehr in den letzten Jahren, aber auch heute und vielleicht morgen, gibt es immer auch Diskussionen, nicht nur in der Gesellschaft oder in einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, sondern auch innerhalb der Bundeswehr, was die Rolle des Soldaten betrifft, das Berufsbild, das Leitbild. Und natürlich wird schon wieder diskutiert, inwieweit wir noch dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform folgen sollen, mit all den positiven Aspekten, die General Barth aufgeführt hat, Stichwort interkulturelle Kompetenz, eine gewisse Aggressionstoleranz, das Thema Ethik ist angesprochen worden und vieles mehr. Oder geht es nicht klassisch in Richtung archaischer Kämpfer? Und nach wie vor sind wir im Berufsverband fest davon überzeugt, dass wir weiterhin am Leitbild des Staatsbürgers in Uniform festhalten müssen. Und dass diejenigen, die oft das Negative an diesem Staatsbürger in Uniform hervorheben wollen, sich dadurch auszeichnen, weil sie unsere Unternehmenskultur und Führungsphilosophie bisher nur bedingt verstanden haben. Wieso thematisiere ich das hier? Weil ich aktuell schon wieder erlebe in Berlin, dass man darüber diskutiert, inwieweit das alles noch so notwendig ist, zweckmäßig ist, inwieweit man in der Ausbildung noch weiterführend darauf eingehen muss, was die unterschiedlichen Gestaltungsfelder der internen Führung betrifft, etc. pp. Ich meine, hier ist man, wie viele immer behaupten, der Gralshüter. Hier weiß man um die Vorzüge. Ich will aber dennoch darauf hinweisen. Nun, ja, es geht um den strategisch handelnden Gefreiten. Es geht nicht nur um den Offizier oder den Unteroffizier. Ja, es geht auch um den Mannschaftsdienstgrad, der durch Entscheidungen, ich habe es selbst erlebt in Afghanistan, die Sicherheitslage, die regionale Sicherheitslage beeinflussen kann, positiv wie negativ. Und das heißt, wir brauchen nach wie vor nicht nur die ausreichende Quantität, sondern auch Qualität, was das Personal in den Streitkräften in der Bundeswehr anbelangt. Viele in der Bundeswehr haben dahingehend Sorge, insbesondere nach Aussetzung der Wehrpflicht. Mit Blick auf die Demografie und in aktuellen Umfragen kann man sagen, ist diese Sorge noch nicht ganz berechtigt, aber mit Blick auf die Zukunft und mit Blick eben auf das Wort Demografie und die demografische Entwicklung sollte man es nicht so schnell von der Hand weisen. Nun, wichtig insgesamt ist und bleibt, dass wir, was die Soldatinnen und Soldaten betrifft, die Dinge weiterführen, die wir bisher in unseren eigenen Vorschriften, in unseren Konzeptionen der inneren Führung niedergeschrieben haben, dann haben wir auch innerhalb der Bundeswehr wie auch außerhalb der Bundeswehr keine maßgebliche Diskussion, was das Thema Robocop oder Friedensstifter betrifft, denn dann ergeben sich die Dinge wie bisher von selbst. Die Soldatinnen und Soldaten haben in den bisherigen Einsätzen gezeigt, dass sie mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl agieren können, auch dann, wenn es schwierig wird, belastend wird, wenn sich mal der Bezugsrahmen, der geistige Bezugsrahmen, der mit Blick auf Werte und Normen etwas verschiebt, dass es immer wieder Korsettstangen gibt, die den Menschen, den Soldaten, die Soldatin in seinem Handeln ausrichten. Und ich glaube, daran ist festzuhalten und darauf sollten wir alle auf allen Ebenen immer wieder Wert legen. Wir sollten uns nicht zurücklehnen und sagen, alles ist gut, das war's, sondern wir müssten weiterhin um diese grundlegenden Aspekte, um diese Rahmenbedingungen, die unsere Führungs- und Unternehmenskultur festlegt, ringen. Denn nach wie vor wird eben darüber diskutiert, archaischer Kämpfer oder Staatsbürger in Uniform. Mit Blick auf das Wort Friedensstifter könnte ich jetzt ausführen, wie es Minister de Maizière bei einem Kirchentag vor wenigen Jahren getan hat. Er hat klar zum Ausdruck gebracht und begründet, warum der Soldat Friedensstifter ist. Das will ich nicht weiter fortführen, sondern freue mich eben eher um die Diskussion um dieses Thema. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
André Wüstner vom Bundeswehrverband war das. Wir kommen zur wissenschaftlichen Einschätzung der Materie. Sie hat Professor Berthold Meyer von der Philipps-Universität Marburg übernommen. Er beschäftigt sich unter anderem mit den posttraumatischen Belastungsstörungen, die mitunter erst viele Jahre nach einem psychisch einschneidenden Erlebnis auftreten können. Berthold Meyer arbeitet als Honorarprofessor am Zentrum für Konfliktforschung.
Ich möchte zu Ihnen über die Transformation der Bundeswehr mit Blick auf die Verantwortung der Politiker sprechen. Denn gerade Sie, Herr Wüstner, haben es ja angesprochen, wir haben es mit Staatsbürgern in Uniform zu tun und deshalb sind die Politiker natürlich da in erster Linie gefordert, dass das auch so sein kann. Dazu möchte ich drei Ereignisse aufgreifen. Zum einen hat der scheidende Wehrbeauftragte Königshaus seinen Jahresbericht 2014 vorgestellt. Zum anderen hat der Bundestag entschieden, 100 Soldaten zur Ausbildung von Peschmerga-Truppen nach Erbil zu entsenden. Und zum dritten gab es die erste Lesung des Gesetzes zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes bei der Bundeswehr. Alle drei Ereignisse haben auf verschiedene Weise mit der Verantwortung der Politiker für die Bundeswehr zu tun und mit deren Transformation zu einer professionellen Armee im weltweiten Einsatz. Zum Ersten. Meine Zeit reicht nun leider nicht, um in der Breite auf den Jahresbericht einzugehen. Seine Kritikpunkte überraschen wahrscheinlich hier in diesem Kreis niemanden. Mängel bei der Ausrüstung, katastrophale Zustände in den Kasernen, Überlastung der Soldaten im Einsatz und so weiter. Ein Punkt, der mich ebenfalls nicht überraschte, den ich aber hier im Zusammenhang mit der Verantwortung der Politiker für die Soldaten hervorheben möchte, ist folgender, ich zitiere: Die Behandlung einsatzbedingter psychischer Erkrankungen und deren Folgen sind trotz großer Anstrengungen sowohl aus medizinischer Sicht als auch unter dem Aspekt der Fürsorge immer noch nicht optimal. Die Zahl der Einsatzteilnehmer mit einsatzbedingten psychischen Belastungen hat sich trotz rückläufiger Einsatzkontingente in Afghanistan weiterhin deutlich erhöht. Im Berichtsjahr sind bis September 284 Neuerkrankungen gemeldet worden und damit wesentlich mehr als im Vorjahr. Darunter sind zunehmend Behandlungsfälle aus dem Balkaneinsatz. Erklärbar ist diese Entwicklung, da sich Symptome einer einsatzbedingten psychischen Erkrankung bei den Betroffenen häufig erst Jahre später bemerkbar machen oder Betroffene erst nach längerer Zeit bereit sind, sich ihre Erkrankung einzugestehen. Nach der Prävalenzstudie der Bundeswehr leiden 20-23% aller Soldatinnen und Soldaten nach einem Einsatz unter einer psychischen Erkrankung. Bei 7-8% der Erkrankten ist davon auszugehen, dass sich die Erkrankung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einsatz entwickelt hat. Und Herr Königshaus kommt zu dem Schluss, ich zitiere wieder: So werden aktuell immer wieder Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung behandelt, die während des Kosovo-Einsatzes 1999-2000 traumatisiert worden. Die Bundeswehr muss sich also auf steigende Behandlungsfälle einstellen und die Behandlungskapazitäten entsprechend anpassen. Erforderlich ist dies auch, weil sich mit einem erhöhten Schweregrad der therapeutische Behandlungsverlauf verlängert. Der Wehrbeauftragte lenkt mit dieser Aussage den Blick auf einen besonderen Aspekt der Verantwortung der Politiker, und zwar sowohl der Regierung als auch des Parlaments, für das Wohl und Wehe der Soldatinnen und Soldaten, die sie in Auslandseinsätze schicken. Unsere Politiker müssen sich bei ihren Entscheidungen über neue Mandate oder die Verlängerung der bestehenden immer bewusst sein, dass sie nicht nur für die bei einem Einsatz gefallenen Soldatinnen und Soldaten verantwortlich sind, sondern auch für diejenigen, die mit Schäden an Leib und Seele zurückkommen. Zum Zweiten. Am Donnerstag hat der Bundestag dem Antrag der Bundesregierung zugestimmt, 100 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nach irakisch-Kurdistan in den Raum Erbil zu entsenden, damit diese Peschmerga-Truppen vor Ort ausbilden. Ob dies rechtlich zu verantworten war, ist nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages insofern fragwürdig, als es kein internationaler Einsatz ist, wie er vom Bundesverfassungsgericht in seiner richtungsweisenden Entscheidung von 1993 gefordert wird. Denn es gibt dazu keinen UN-Beschluss und auch kein NATO-Mandat, sondern es ist eine Koalition der Willigen, die den sogenannten Islamischen Staat bekämpft. Es könnte insofern sein, dass sich Karlsruhe eines Tages auch mit diesem Einsatz befassen muss, so wie das höchste Gericht über eine Klage gegen den Luftwaffeneinsatz zur Evakuierung von Menschen aus Libyen zu beraten hatte, der nicht einmal im Nachhinein dem Bundestag zur Bewilligung vorgelegt worden war. Demgegenüber hat die Bundesregierung jetzt versucht, trotz der genannten rechtlichen Mängel, das neue Mandat völkerrechtlich und verfassungsrechtlich plausibel zu begründen. Und auch der Bundestag hat rechtzeitig darüber befunden. Davon abgesehen machen beide Fälle deutlich, wie wichtig die Mitentscheidung des Bundestages über den Einsatz der Streitkräfte ist. Und zwar ergänzend zu dem, was Herr Büstner angemerkt hat, über jeden einzelnen Einsatz und nicht durch eine pauschale Vorab-Erlaubnis, wie sie im Zusammenhang mit einer Überarbeitung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes wieder ins Gespräch gekommen ist. Und nun zum Dritten. Als Frau von der Leyen das Artikelgesetz zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes bei der Bundeswehr einbrachte, wies sie darauf hin, dass die Streitkräfte jährlich 60.000 Bewerberinnen und Bewerber brauchen, um aus ihnen die nötige Zahl von Nachwuchskräften zu gewinnen. Sie stellte dabei noch einmal heraus, was ein paar Tage vorher schon bekannt worden war, nämlich dass in den nächsten 3 Jahren 750 Millionen Euro aufgewandt werden sollen, um die Kasernen so weit wieder herzurichten, dass die Neuankömmlinge nicht gleich auf dem Absatz wieder kehrt machen wollen. Frau von der Leyen zeigte sich in ihrer Rede, wie es ihrer Art ist, frohen Mutes, diese Aufgaben zu bewältigen. Aber es gab einmal eine Art Achselzucken, einen Ausdruck der Körpersprache, den man so deuten konnte, als sei sie sich nicht ganz sicher, die Ziele der Transformation auch zu erreichen. Zweifel können vor allem aus folgendem Grund kommen. Gerade für die zahlreichen anspruchsvollen technischen Berufe, die sie in ihrer Rede besonders hervorgehoben hat, konkurriert die Bundeswehr mit Unternehmen in der Industrie- und Dienstleistungsbranche, in denen völlig andere Gehaltszahlungen üblich sind. Die in dem Gesetzentwurf angedachte Besoldungserhöhung von 250 Euro für bestimmte Soldatengruppen sind für diejenigen, die schon brav ihren Dienst leisten, sicherlich erfreulich. Aber für die neu zu gewinnenden Besten, von denen die Ministerin laut träumte, kaum mehr als ein Nasenwasser. In derselben Woche wurde nämlich auch eine Studie veröffentlicht, in der es um den zunehmenden Lehrermangel in den sogenannten MINT-Fächern geht. Da gilt dasselbe. Wer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder technische Wissenschaften studiert, findet danach in der freien Wirtschaft wesentlich attraktivere Angebote als an den öffentlichen Schulen. Und es gibt in Zeiten eines allgemeinen Fachkräftemangels viele offene Stellen, sodass der uniformierte wie der zivile öffentliche Dienst eher solche Bewerber finden wird, die in der Privatwirtschaft schon eine Absage bekommen haben. Alle drei Ereignisse haben, wie schon gesagt, mit der Verantwortung nicht nur der Regierung, sondern gerade des Parlaments für die Bundeswehr und ihre Einsätze zu tun. Diese kommt seit der Frühzeit der Bundeswehr in der Einrichtung der Institution des Wehrbeauftragten zum Ausdruck. Ohne die Berichte von Reinhold Robbe und Helmut Königshaus über die traumatischen Belastungsstörungen, hätten sich die Abgeordneten mit diesem Problem nicht in dem Maße bemüht, wenigstens die Folgen der im Einsatz entstandenen psychischen Schädigungen einigermaßen zu lindern. Vor einem Jahr erklärte Bundespräsident Gauck und Verteidigungsministerin von der Leyen vor der Münchner Sicherheitskonferenz, Deutschland müsse noch mehr außen- und sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen. Das klang ein wenig danach, als sei die Bundeswehr noch nicht genug in der Welt unterwegs. Politische Verantwortung hat verschiedene Dimensionen, auch das haben meine Vorredner schon gesagt, von denen die militärische nur dann eine Rolle spielen sollte, wenn es unvermeidbar ist. Politische Verantwortung kann und wird aber immer wieder diejenigen, die zu entscheiden haben, in Dilemmasituationen führen, aus denen sie nicht ohne Fehler gemacht zu haben herauskommen. Man könnte zum Beispiel argumentieren, eigentlich entspräche es der Verantwortung für das Wohl und Wehe der Soldaten, dafür zu sorgen, dass es möglichst keine solchen Schädigungen gibt. Aber dann hätte man Einsätze wie in Afghanistan erst gar nicht zulassen dürfen. Da diese jedoch sicherheitspolitisch gewollt waren, gerieten die Abgeordneten wie auch die Bundeswehrführung in das Dilemma, den Einsatz so zu gestalten, dass möglichst wenige Gefallene zu beklagen sind und auch die anderen Schädigungen so gering wie möglich ausfallen. Die Folge davon war, dass man zwar große Kontingente entsandte, dass aber zahlreiche Soldatinnen und Soldaten die meiste Zeit ihres Einsatzes nur in den Feldlagern zubrachten. Eine Münsteraner Doktorarbeit zum Afghanistan-Einsatz bringt das wie folgt auf den Punkt, ich zitiere, die deutschen außenpolitischen Entscheidungsträger und die Spitzen der Bundeswehr befanden sich in einem Spannungsverhältnis, in dem sie einerseits versuchten, sich insbesondere in der NATO zu distinguieren, andererseits aber getötete Soldaten und einen zu kriegerischen Eindruck zu vermeiden. Ihre Handlungen orientierten sich damit an der Logik der Praxis auf dem Feld der NATO und der deutschen Innenpolitik. Lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt der Verantwortung der Parlamentarier für die Einsätze ansprechen. Meines Wissens wurde nur einmal in den zahllosen Debatten des Bundestages der letzten Jahre der folgende Gedanke ausgesprochen. Als die Grünen Anfang 2011 wollten, dass der Bundestag einen Kriterienkatalog für die Zustimmung zu Auslandseinsätzen verabschiedet, hielt ihnen der damalige SPD-Abgeordnete Groschek vor, ein wesentliches Merkmal vergessen zu haben, nämlich, ich zitiere wörtlich, dass wir nicht nur eine Verantwortung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die wir in den Einsatz schicken haben, sondern dass wir auch eine gemeinsame Verantwortung für die potenziellen Opfer einer solchen Auseinandersetzung tragen, gleich welcher Herkunft und unabhängig davon, ob sie in Uniform oder in Zivil im Rahmen eines solchen Einsatzes sterben. Zitat Ende. Wenn die Politiker dies mit im Blickfeld haben, und sie sollten es, dann müssen sie umso mehr Vorsorge dafür treffen, dass die Bundeswehr gute Soldaten bekommt. Unter guten Soldaten verstehe ich im Grunde all das, was Herr Barth schon ausgeführt hat. Ich möchte es aber auf einen Punkt zuspitzen. Nämlich, ich verstehe darunter solche, die dann, wenn sie in einen Einsatz geschickt werden, von sich aus darauf achten, die Zahl der Opfer möglichst gering zu halten, vor allem sogenannte Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Das ist unter den Bedingungen heutiger Kriege sehr schwierig, wenn Kämpfer im gleichen Outfit wie die Zivilbevölkerung und aus deren Mitte heraus ihre Waffen abschießen. In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend noch etwas zum künftigen Einsatz von Kampfdrohnen sagen. Auf der einen Seite eignen sich solche Drohnen sehr gut dafür, den Abgeordneten die Verantwortung für das Wohl und Wehe der eigenen Soldaten zu erleichtern. Wer aus sicherer Entfernung einen Lenkflugkörper ins Ziel steuert kommt selbst nicht ums Leben, leidet aber möglicherweise später, wenn er sich bewusst wird, welchen Schaden er angerichtet hat, unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Amerikanische und israelische Soldaten, die Drohnen steuerten, zeigten solche Symptome. Vor dem Hintergrund, dass Demokratien darauf gepolt sind, das Leben der eigenen Soldaten zu schonen, sehe ich die Bundeswehr schon bald mit derartigen Geräten ausgestattet. Zunächst nur mit geleasten, aber irgendwann auch einmal mit einer eigenen europäischen Version, wie sie der Ministerin vorschwebt. Deshalb ist es auf der anderen Seite notwendig, an die Entwicklung von Kampfdrohnen strenge Kriterien anzulegen. Meine Forderung an die Konstrukteure einer solchen Drohne wäre die, ich hoffe, dass das technisch machbar ist, sie nur für Zielflugkörper einzurichten, deren Sprengkraft zwar groß genug ist, um das eigentliche Ziel zu zerstören, aber so gering, dass ein Kollateralschaden möglichst ausbleibt. Nur dann ist zu erwarten, dass die Abgeordneten bei der Mandatierung eines Einsatzes guten Gewissens auch für solche Waffen grünes Licht geben. Darüber hinaus sollte sich Deutschland aber in der UNO dafür stark machen, dass die Herstellung und der Einsatz von Drohnen, die selbstständig und vollautomatisch Ziele erkennen, ansteuern und zerstören, genauso wie vor ein paar Jahren die Landminen, international geächtet werden. Dankeschön.
Soweit unser letzter Vortrag für heute. Es informierte der Konfliktforscher Professor Berthold Meyer über die Frage, kann Transformation gelingen? Alle Kurzreferate stammen von der Tagung Robocop oder Friedensstifter zur Zukunft der Einsatzwirklichkeit von Soldatinnen und Soldaten. Und deren Aufgaben werden nach den Anschlägen von Paris noch erweitert werden. Die Debatte um die Entlastung des EU-Partners Frankreich, unter anderem im westafrikanischen Mali, ist nur ein Beispiel dafür.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.